Kapitel 3. Das richtige Mindset. Wenn ich meinen Kindern heute erzähle, dass ich 15 Aufnahmeprüfungen an Schauspielschulen gemacht habe und immer abgelehnt wurde, können sie es kaum fassen, dass ich heute als Schauspieler mein Geld verdiene. Mein Sohn Maxim und meine Tochter Manon sind jetzt genau in dem Alter, als ich damals angefangen habe, mein Ziel, Schauspieler zu werden, umzusetzen. Papa, wieso hast du nicht aufgegeben? Woher hattest du den Mut und die Kraft, weiterzumachen? Wie hast du es trotzdem geschafft? Gute Fragen. Ich habe mir das natürlich gründlich überlegt, um meinen Kindern, die jetzt mit 19 und 21 gerade angefangen haben, ihre Träume in Ziele umzuformen und diese versuchen umzusetzen, eine ehrliche und gescheite Antwort zu geben, um ihnen damit zu helfen. Und ich hoffe, dass meine Antworten, die ich Maxim und Manon gegeben habe, auch dir helfen werden, dein Ziel umzusetzen und deinen Traum zu verwirklichen. Also, hier meine Antworten. Ich hatte die richtige Einstellung, also das richtige Mindset. Ich hatte ein paar Menschen, die an mich geglaubt haben, allen voran mich selber. Ich hatte gute Vorbilder. Eines dieser Vorbilder war kein Schauspieler, sondern ein deutscher Tennisspieler, der mit 17 Jahren Wimbledon gewonnen hatte, Boris Becker. Und ich denke, das Wichtigste war meine Gabe, mir mein Leben als Schauspieler richtig vorstellen zu können. Ich hatte das große Glück, dass ich meine Zukunft visualisieren konnte, egal ob ich in der Realität gerade wieder eine Absage von einer Schauspielschule bekommen hatte. Und schlussendlich hatte ich auch die notwendige Selbstdisziplin und den Willen zu lernen. Das klingt jetzt gar nicht so kompliziert, richtig? Ist es auch nicht. Ist es wirklich so einfach? Ja, in der Tat ist es so einfach. Und das Beste ist, alle diese Dinge sind lernbar. Alles ist lernbar. Es braucht kein Geld im Rücken, um ein Ziel zu erreichen. Es braucht auch keine Beziehungen, das sogenannte Vitamin B, um deinen Traum zu leben. Es braucht auch kein rücksichtsloses Ellbogenverhalten und du musst dich auch nicht verkaufen, weder körperlich noch seelisch. Meiner Meinung nach sind dies die Ausreden der Faulen und der Neidischen. Ja, wirst du jetzt vielleicht denken, aber was ist denn mit Talent? Es braucht doch sicher Talent. Es braucht auch kein Talent. Auf alle Fälle nicht mehr Talent, als du als Mensch bereits besitzt. Jeder Mensch mit zwei Augen, zwei Ohren, einem Mund und einem funktionierenden Gehirn ist ein Talent. Und ganz wichtig, harte Arbeit und Fleiß schlägt Talent. Immer. Klar hilft es natürlich, wenn du Musikerin oder Musiker werden willst und musikalisch bist. Aber wie gesagt, ich denke, dass du mit mehr Arbeit allemal einen Mangel an Talent wettmachen kannst. Ich denke, Madonna würde mir da auch zustimmen. Kommen wir also zum richtigen Mindset. Was heißt das denn genau? Ich denke, dass jeder sein Hirn trainieren kann. Also kannst du auch dein Mindset trainieren. Ich kann heute innerhalb von 2 Wochen eine ganze Theaterhauptrolle oder eine ganze Filmhauptrolle auswendig lernen. Und zwar nicht, weil ich besonders gut auswendig lernen kann, sondern weil ich dies seit 32 Jahren fast täglich mache und vor allem auch, weil ich gelernt habe, wie ich am besten auswendig lerne. Jeder Mensch lernt anders. Also musst auch du herausfinden, wie du am besten lernst. Es gibt Menschen, die lernen über die Augen, andere übers Handeln und dann gibt es jene, die lernen, indem sie sich etwas laut vorlesen. Also über die Ohren. Ich zum Beispiel muss mir meine Texte vorher von Hand aufschreiben, dann kann ich schon fast 60% des Textes so ungefähr auswendig. Weiter ist es für mich ganz wichtig, dass ich die Texte mit Inhalt fülle und logisch lerne. So zum Beispiel. Ich treffe auf eine Figur. Was tue ich dann als erstes? Ja, ich begrüße sie. Also ist mein erster Satz: Guten Tag, mein Fürst. Dann möchte ich wissen, wie es dieser Figur geht. Also sage ich, haben Sie wohl geruht, mein Fürst? Und jetzt habe ich ein Anliegen, deshalb bin ich ja überhaupt gekommen. Also sage ich weiter, ich wollte Ihnen mitteilen, mein edler Fürst, dass der von Ihnen gesandte Bote leider bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen ist. Ich lerne also nach dem Aufschreiben des Textes die logische Abfolge des Inhalts. Zudem muss ich mir genug Vorlaufzeit nehmen. Mindestens 2 Tage, bevor ich den Text am Filmset sprechen soll, muss ich mit dem Auswendiglernen beginnen. Wenn ich dann 2 Nächte darüber schlafen kann, dann sitzt der Text am Drehtag so gut, dass ich dann auch unter Druck und unter schwierigen Drehbedingungen meinen Text beherrsche. Und tägliche Übung macht daraus eine Fähigkeit, die ich als Schauspieler brauche. Also, wenn du Schauspielerin oder Schauspieler werden willst, dann weißt du, dass du Text auswendig aufsagen musst. Das heißt, du musst diese Fähigkeit erlernen. Und wie du jetzt weißt, ist alles lernbar. Auch das Auswendiglernen kannst du lernen. Also übe jeden Tag mindestens 30 Minuten Texte auswendig zu lernen und in 32 Jahren wirst du darin so gut sein wie ich heute. So einfach. Was hat das jetzt mit dem Mindset zu tun, fragst du dich sicher. Nun gut, das Auswendiglernen ist ein Beispiel für eine Tätigkeit, die hauptsächlich mit dem Training deines Gehirns zu tun hat. Das Gleiche gilt auch für das Mindset. Auch dieses ist trainierbar und das musst du tun. Negative Gedanken haben wir alle. Zweifel, Ängste, ja sogar Panikattacken. Immer wieder kommen diese hoch. Aber um ein Ziel zu erreichen, brauchst du ein positives Mindset. Du musst an dich glauben und du musst deine negativen Gedanken verdrängen können. Noch besser wäre es, wenn du diese negativen Gedanken in eine positive Energie umwandeln könntest, die dich deinem Ziel näher bringt. Und glaube mir, das geht. Viele Menschen kennen den Unterschied zwischen einer Emotion und einem Gefühl nicht oder haben sich noch nie darüber Gedanken gemacht. Es ist doch so, eine Emotion ist eine direkte Reaktion auf einen äußeren Umstand. Ein Gefühl hingegen ist die Interpretation einer Emotion. Gegen Emotionen können wir uns nicht wehren. Diese kommen in uns hoch als Reaktion auf unsere Umwelt. Unsere Gefühle aber können wir sehr wohl steuern. Es ist also möglich, unser Gefühl, also die Interpretation einer bestimmten Emotion, zu beeinflussen. Und hier kommt dann das positive Mindset zum Tragen. Wenn wir unsere Emotionen positiv interpretieren, dann haben wir auch ein positives Gefühl. Und um das geht es ja im Leben. Es geht doch gar nicht um Geld oder Erfolg oder Macht. Es geht darum, wie wir uns dabei fühlen. Viele Menschen wollen reich sein. Warum? Weil sie sich erhoffen, sich dann gut zu fühlen. Wenn ein reicher und erfolgreicher Mann sich aber immer ausgelaugt, gestresst und schlecht fühlt, wie geht es ihm dann wohl? Egal, wie viel Geld er besitzt, es geht ihm dann eben schlecht. Er ist gestresst und ausgelaugt. Also ist es geradezu zentral, wie wir uns fühlen. Fühlen ist wichtiger als alles andere. Und logisch müssen wir bereit sein zu lernen, wie wir uns gut fühlen oder eben, wie wir schlechte Emotionen, die auf uns zukommen, in positive Gefühle umwandeln. Es gibt ja mittlerweile tausende Motivationsvideos auf YouTube, die alle Strategien zum Thema The Right Mindset und Positive Thinking geben. Schau sie dir an, lasse dich inspirieren. Meine Favoriten sind Tony Robbins, Denzel Washington und Jim Rohn. Das klingt jetzt alles noch sehr theoretisch, aber ich denke, ein kleines Beispiel hilft dir, um dir den Unterschied zwischen Emotion und Gefühl klarzumachen. Stell dir eine Tennisspielerin vor, die kurz vor ihrem ersten Wimbledon-Endspiel in den Katakomben der All-England-Tennisanlage auf ihren Einsatz wartet. Sie wird von Emotionen überwältigt werden und diese Emotionen werden keine positiven sein. Sie wird hauptsächlich Angst, Nervosität und einen unermesslichen Druck spüren. Genauso geht es mir übrigens, wenn ich vor einer wichtigen Theaterpremiere auf meinen ersten Auftritt warte. Immer noch ist es da, das Lampenfieber. Dazu später mehr. Zurück zu unserer Tennisspielerin und ihrem Lampenfieber vor ihrem ersten Wimbledon-Endspiel. Gegen die Angst, die Nervosität und den Druck kann sie sich nicht wehren. Diese Emotionen kommen bei allen hoch. Sie kamen sicher auch 1985 Boris Becker hoch, als dieser damals als erster Deutscher, erster Umgesetzter und erst 17-jährig das geschichtsträchtige Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gewann. Ich bin mir sicher, dass Becker, bevor er den heiligen Rasen von Wimbledon betrat, auch die Emotionen von Angst spürte, dass seine Hände schwitzten, dass ihm vor Druck fast die Luft wegblieb, dass er bis auf das letzte Rückenhärchen angespannt war. Auch Boris Becker wird damals ein unglaublich starkes Lampenfieber vor der großen Aufgabe gehabt haben. Offenbar konnte der deutsche Tennisstar aber damals seine negativen Emotionen in eine positive Energie umwandeln, denn sonst hätte er die Sensation nicht geschafft. Boris hätte Wimbledon nicht gewonnen. Aber ich schweife ab, ich bitte dich um Verständnis. Ich war halt ein richtiger Boris Becker-Fan. Wieder zurück zu unserem Beispiel. Die Tennisspielerin in unserem Beispiel hat ja jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie interpretiert ihre Emotionen negativ und fühlt sich folglich paralysiert, ist also vor Angst wie gelähmt, kriegt kaum noch Luft und wird nervös und überhastet auftreten und den ersten Satz zu Null verlieren. Oder aber sie wandelt ihre negativen Emotionen in ein positives Gefühl um. Sie kann sich zum Beispiel sagen, dass diese Emotionen von Angst, Nervosität und Druck Zeichen dafür sind, dass sie jetzt 100% bereit ist. Mein Körper ist angespannt, meine Pupillen sind geweitet, nicht vor Angst, sondern damit ich jeden Ball noch besser sehe. Meine Hände sind feucht, damit ich meinen Schläger noch fester halten kann und somit kräftiger schlagen kann. Ich spüre jedes Härchen an meinem Körper. Ich bin also 100% bereit für das wichtigste Finale meines Lebens. Unsere Tennisspielerin verwandelt also ihre Emotionen des Lampenfiebers, die vor dem Match in ihr hochkommen, in das positive Gefühl des Bereitseins für die große Aufgabe. Ich wage zu behaupten, dass genau in dieser Fähigkeit, negative Emotionen in positive Gefühle umwandeln zu können, der Unterschied zwischen einem Boris Becker, einem Roger Federer, einem Rafael Nadal und einem weniger erfolgreichen Tennisspieler liegt. Denn Tennis spielen können die Top 100 alle. Und hart trainieren tun sie auch alle. Und klar, je öfter wir das schaffen und je öfter wir üben, desto besser werden wir darin werden. Alles ist lernbar. Und je früher du damit anfängst, aus negativen Emotionen positive Gefühle zu generieren, die dir helfen, dein Ziel umzusetzen, desto besser. Ich hatte damals, als ich jung war und von 15 Schauspielschulen abgelehnt wurde, noch keine Ahnung vom Unterschied von Emotion und Gefühl. Es gab auch noch kein YouTube und von Motivationscoaches hatte ich auch noch nie gehört. Ich war aber zum Glück ein sehr positiver Mensch und habe immer versucht, in allem das Gute zu sehen, auch in Niederlagen. Und ich hatte es damals auch geschafft, den Absagen der Schauspielschulen etwas Positives abzugewinnen. Klar stieg in mir bei jeder Absage die Emotion des Frustes auf, der Ablehnung, des Versagens, aber irgendwie habe ich es geschafft, bei all den Absagen ein positives Grundgefühl zu haben. Ich war damals glücklich, denn ich fühlte mich wie ein richtiger Schauspieler. Ich hatte einen Termin an einer Schauspielschule, um die Prüfung abzulegen. Das ist doch so etwas wie eine Theaterpremiere, auf alle Fälle vom Gefühl her. In Bezug auf die Vorbereitung war es sogar genau das Gleiche. Ich musste zwei Theaterszenen vorbereiten, eine moderne und eine klassische. Dann war meistens noch eine selbstentwickelte Szene gefordert. Ich liebe es, in einem Proberaum Szenen zu erarbeiten. Klar waren die Absagen dann nicht lustig und haben wehgetan. Aber ich hatte immer Spaß an der Vorbereitung und auch an den Schauspielaufnahmeprüfungen selber. Die Zugfahrten von Bern nach Hamburg, Berlin, München, Bochum, Wien etc. waren immer ein Erlebnis. Dann die anderen jungen Menschen zu treffen, die auch vorsprachen und sich für Theater, Film, Goethe, Schiller, Arthur Miller, Shakespeare, Borcher, Dürrenmatt und Brecht interessierten. Dann das Übernachten in einer fremden Stadt, weit weg von den Eltern. Es war einfach schön und ich fühlte mich glücklich. Die Absagen haben an meinem glücklichen Gefühl nicht wirklich etwas verändert. Ich habe damals begriffen, dass ich ja bereits das Leben eines Schauspielers führe. Ich habe ein Auftrittsdatum, respektive ein Prüfungsdatum. Ich wähle einen Text aus. Ich interpretiere den Text. Ich baue mir eine Figur. Ich lerne den Text auswendig. Ich probe den Text. Ich fahre in eine fremde Stadt. Ich treffe Gleichgesinnte. Ich komme auf eine Bühne und ich habe einen Auftritt vor Publikum, respektive vor 5 Schauspiellehrern. So habe ich es geschafft, 15 Aufnahmeprüfungen zu machen, ohne mich frustrieren zu lassen, ohne aufzugeben und ohne traurig zu werden. Im Gegenteil, ich war wirklich glücklich, denn es fühlte sich damals so an, als wäre ich ein richtiger Schauspieler. Und irgendwie war ich das eben auch. Ich war Schauspieler, ohne je an eine staatliche Schauspielschule in Deutschland, Österreich oder der Schweiz aufgenommen worden zu sein. Und dann war die Tatsache, dass mich keine deutschsprachige Schule nehmen wollte, im Nachhinein betrachtet mein größtes Glück. Sonst wäre ich mit 21 Jahren nie nach New York an die Schauspielschule bei Uta Hagen gegangen. In New York habe ich richtig Englisch gelernt und ich bin erwachsen geworden. Weit weg von zu Hause, in dieser Riesenmetropole, musste ich mich ganz allein zurechtfinden. New York und das HB-Studio haben mich als Schauspieler und Mensch geprägt und mir auch die Vision gegeben, als Theaterproduzent zu arbeiten. Heute bin ich all diesen Schauspielschullehrern sehr dankbar, dass ich damals alle 15 Aufnahmeprüfungen nicht bestanden habe. So viel zum Mindset. Dann ein anderer wichtiger Punkt war damals eben, dass ein paar Menschen an mich geglaubt haben. Hier möchte ich gerne meiner Mutter danken. Sie hat immer an mich geglaubt und mich unterstützt. Und auch als all die Absagen kamen, hat sie nie an mir gezweifelt. Merci, Mami. Und fast noch wichtiger als meine Mutter war ich selber. Ich habe immer an mich geglaubt. Wenn du selber nicht an dich glaubst, wie soll denn irgendjemand anderes an dich glauben? Wenn du selber von dir überzeugt bist, dass du Schauspielerin oder Schauspieler werden wirst und du dies auch immer wieder den Menschen in deiner Umgebung sagst, dann fangen diese Menschen auch an, daran zu glauben. Klar gibt es immer die Neinsager, die Nörgler und die Pessimisten. Die sind auch in der Überzahl, aber es reichen ein paar wenige Leute, die an dich glauben. Da war auch Marie-Louise Lang-Willi, meine Schauspiellehrerin, bei der ich während meiner Zeit am Gymnasium privaten Schauspielunterricht genommen hatte. Hier der Brief, den sie über mich verfasst hatte. 15. Juli 1991. Ich bestätige, dass ich Pascal Ulli während unseres gemeinsamen Rollenstudieren, zwecks Vorsprechen an einer deutschsprachigen Schauspielschule, als einen sehr sympathischen, sensiblen und talentierten Menschen kennengelernt habe. Er arbeitete mit großer Spielfreude, Intelligenz und Fantasie. Ich hoffe, dass Pascal eine Schule findet, die ihm helfen wird, seine Persönlichkeit zu entfalten und ihm den Mut gibt, seinem Ich, seiner Originalität voll zu vertrauen. Ich wünsche Pascal von Herzen alles Gute. Marie-Louise Lang-Willi. Dieser Brief hat mir sehr geholfen, besonders als all diese Absagen der Schauspielschulen kamen. Frau Lang-Willi konnte es auch nicht verstehen, warum ich bei keiner Schule genommen wurde. Sie hat mich zu einem bekannten Theaterschauspieler geschickt, dem ich dann auch die Szenen vorgespielt habe, die ich an den Aufnahmeprüfungen vorgesprochen hatte. Auch er hat mir gesagt, dass ich sicher einmal ein guter Schauspieler werden könne, dass aber meine Persönlichkeit nicht wirklich an eine staatliche Schauspielschule passt, wo sie eher junge Menschen suchen, die noch nicht so fest von sich überzeugt sind und die besser formbar sind. Nach diesem Treffen habe ich beschlossen, wenn mich hier keiner will, dann gehe ich eben dahin, wo man mich will. Und tatsächlich wollten sie mich in New York. Da fanden sie mein selbstsicheres Auftreten inspirierender. Also, glaube an dich selbst und überzeuge ein paar Menschen in deiner nächsten Umgebung, auch an dich zu glauben. Du wirst sehen, irgendwo werden Türen aufgehen. Höre nicht auf die Pessimisten und die Neinsager. Höre auf Leute, die es geschafft haben. Ich habe damals alle Biografien von Schauspielern verschlungen. Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Gerd Fröbe, Klaus-Maria Brandauer, Kurt Jürgens, Alec Guinness, Harrison Ford, James Dean, Marlon Brando, Robert De Niro, Al Pacino, um nur ein paar zu nennen, deren Biografien ich damals gelesen habe. Jeder von ihnen hatte eine andere Geschichte und mir wurde klar, dass es nicht nur den einen Weg gibt, mein Ziel zu erreichen. Ich war also offen für einen doch recht waghalsigen Plan. Ich beschloss, als junger Schweizer, der im beschaulichen Bern aufgewachsen ist, in die Riesenmetropole New York an eine Schauspielschule zu gehen, weil mich hier in Europa keiner ausbilden wollte. Du brauchst Vorbilder. Eifere ihnen nach, kopiere sie meinetwegen. Irgendwann wirst du dann schon deinen eigenen Weg und deinen eigenen Stil finden. Damit du an dich selber glauben kannst, brauchst du Vorbilder von Menschen, die es auch geschafft haben. Auch hier ist wieder der Glaube, dass es machbar ist, also das positive Mindset, etwas vom Wichtigsten. Ich sage immer, die Bibel ist ein wichtiges Buch wegen einem einzigen Satz. Diesen Satz hat Jesus gesagt und er heißt: Glaube kann Berge versetzen. Hier ein weiteres Beispiel, das unterstreicht, wie wichtig der Glaube daran ist, dass es machbar ist. Am 6. Mai 1954 hat der Läufer Roger Bannister die 4-Minuten-Marke beim Rennen über eine Meile, 1,6 Kilometer, durchbrochen. Bis zu diesem Rennen waren sich Wissenschaftler, Sportexperten und Leichtathleten einig, dass es unmöglich war, eine Meile unter 4 Minuten zu laufen. Alle waren sich einig, dass dies für einen Menschen körperlich schlicht nicht machbar ist. Roger Bannister hingegen hat nicht auf die ganze Welt gehört. Er hat sein Lauftraining geändert und vor allem hat er daran geglaubt, dass es möglich ist. Er hat sogar in seiner Vorstellung sich selbst immer wieder gesehen, wie er die 4-Minuten-Marke unterbietet. Er hat also daran geglaubt, hart trainiert und seinen Rekord visualisiert. Und genau das musst du auch tun. Was nach Bannisters Rekordlauf passiert ist, wird heute als der Bannister-Effekt bezeichnet. Im gleichen Jahr liefen noch weitere Läufer die Meile unter 4 Minuten. 1955, also ein Jahr später, waren es schon über 200 Läufer, die die magische 4-Minuten-Marke unterboten hatten. Und es ist ja wohl klar, dass sich nicht so viele Athleten innerhalb von nur einem Jahr plötzlich körperlich so krass verändert hatten. Und es ist auch nicht so, dass plötzlich alle bessere Laufschuhe oder ein ganz neuartiges Doping hatten. Der Bannister-Effekt beweist, dass ein Ziel dann erreichbar ist, wenn man daran glaubt, dass es erreichbar ist. Nicht nur diese Erkenntnis kannst du dir zu Nutzen machen, sondern eben auch das wunderbare Mittel der Visualisierung. Dieses ist nicht nur im Sportbereich ein ganz wichtiger Faktor für Erfolg. Ich habe mir immer wieder in meinem Leben, besonders als junger Mensch, vorgestellt, wie ich in einem Tatort spiele, wie ich eine Hauptrolle auf einer Theaterbühne interpretiere oder wie ich eine Rede vor einem vollen Saal halte, weil ich einen Darstellerpreis bekommen habe. Alle diese Dinge sind mir ja dann ein paar Jahre später auch im wirklichen Leben passiert. Also nutze die Visualisierung, um deine Ziele zu erreichen. Das ist eine echte Geheimwaffe. Dazu gleich eine kleine Übung. Lege bitte das Buch weg oder in unserem Fall drücke auf Stopp und stelle dich aufrecht hin. Füße parallel nach vorne, etwa 10 cm auseinander. Jetzt hebe den rechten Arm und zeige auf Schulterhöhe mit deinem Zeigefinger nach vorne. Nun drehe dich um deine eigene Achse, indem du deinen ausgestreckten Arm und den Zeigefinger nach rechts drehst, ohne dass dabei deine Füße ihren Stand verändern. Wie weit kommst du? Merke dir die Position, die dein Zeigefinger erreicht hat. Nun stehe wieder gerade hin, Füße immer noch parallel nach vorne. Lass deine Arme locker herunterhängen und schließe deine Augen. Lass bitte deine Augen die ganze Zeit geschlossen und deine Arme bleiben die ganze Zeit hängen. Stelle dir nun vor, ohne es mit deinem Körper zu tun, wie du deinen rechten Arm langsam auf Schulterhöhe hebst und wie du mit deinem Zeigefinger nach vorne zeigst. Nun stelle dir weiter vor, wie du deinen rechten Arm langsam nach rechts bewegst. Immer weiter. Stell dir vor, wie deine Füße fixiert auf dem Boden bleiben und du deinen rechten Arm trotzdem immer weiter drehen kannst. Jetzt bist du mit dem Zeigefinger schon ganz hinter dir. Jetzt stelle dir weiter vor, wie du dich wie aus Gummi noch weiter über diesen Punkt hinter dir hinausdrehst. Dein Oberkörper, dein rechter Arm und dein Zeigefinger drehen sich jetzt in deiner Vorstellung elastisch noch weiter und noch weiter und noch weiter, bis du wieder vorne an deinem Ausgangspunkt angekommen bist. Nun öffne bitte deine Augen. Und nun versuche noch einmal, dich um deine eigene Achse zu drehen, indem du deinen ausgestreckten Arm und den Zeigefinger nach rechts drehst, ohne dass dabei deine Füße ihren Stand verändern. Wie weit kommst du jetzt? Weiter, richtig? Die meisten Menschen kommen beim zweiten Mal 30-40% weiter als beim ersten Versuch. Die Visualisierung hat dir also geholfen, dich 30-40% weiter zu drehen. Denke immer an diese Übung und nutze das Mittel der Visualisierung bei allem, was du in Zukunft erreichen willst. Aber die Geheimwaffe Visualisierung und das richtige Mindset allein reichen noch nicht. Du musst natürlich auch täglich hart an dir und vor allem an deinen Fähigkeiten, die deinen Traumberuf erfordern, arbeiten. Ganz wichtig ist hier das Wort täglich. Wenn du Pianistin oder Pianist werden willst, dann musst du dich täglich ans Klavier setzen, auch wenn du gerade mal keine Lust hast. Wenn du Schriftstellerin oder Schriftsteller werden willst, dann musst du jeden Tag schreiben, egal ob du gerade an einem Roman arbeitest oder eine Schreibblockade hast. Wenn du Bodybuilding-Weltmeisterin oder Weltmeister werden willst, dann musst du täglich Gewichte stemmen. Und wenn du Schauspielerin oder Schauspieler werden willst, musst du dich täglich um dein Instrument kümmern, also um deinen Körper und deine Stimme und um das Auswendiglernen. Und ist es dein Ziel, einmal in einem Hollywood-Film zu spielen, dann solltest du zudem auch täglich Englisch lernen. Als ich in den 80er Jahren ein Jugendlicher war mit dem Traum, Schauspieler zu werden, da war ich zwar fest davon überzeugt, dass ich das schaffen werde, habe aber nichts dafür gemacht, außer davon zu träumen und Filme zu schauen. Ich dachte einfach, ich sei der geborene Schauspieler und irgendwie werde ich es dann schon schaffen. Mit Glück und dank meinem großen Talent. So eingebildet und blöd war ich mit 14. Auch in der Schule war ich nicht besonders fleißig. Zum Glück habe ich mich in den Sprachfächern Latein, Französisch und Englisch ein bisschen angestrengt, denn ich ahnte wohl schon damals, dass mir Fremdsprachen als Schauspieler vermutlich helfen werden. Aber ganz ehrlich, ich war faul. Und faul sein war damals in. Die Jugendbewegung der damals 16-Jährigen, die wir mit 14 bewunderten, war die sogenannte No Future Generation. Und genau so haben sich alle verhalten. Es gibt keine Zukunft und vermutlich eh den dritten Weltkrieg, wenn die Amis und die Russen auf den roten Knopf drücken und die Atombomben losfliegen. Also warum sollen wir uns bitte abrackern, wie das unsere Eltern tun? Wir hatten Löcher in den Jeans und in den Ohren. Auch die Jungs hatten sich damals Ohrlöcher stechen lassen, um ihre Väter zu schockieren. Und natürlich haben alle Drogen konsumiert. Bern war und ist eine Kifferstadt. Viele hatten damals in Bern bereits mit 14 das regelmäßige Kiffen angefangen. Und wir haben die Schule geschwänzt. Oft. Sehr oft. Meistens, weil wir keine Hausaufgaben gemacht hatten oder weil wir einfach keinen Bock auf Schule hatten. Es gab Songs wie »Hurra, hurra, die Schule brennt« der Gruppe Extra Breit und »99 Luftballons«, in dem Nena über 99 Jahre Krieg singt. Im Kino liefen Filme wie »Ferris macht blau« über den Schulschwänzer Ferris oder »Wargames« über einen Computer-Nerd, der fast den Dritten Weltkrieg auslöste. Beide Figuren wurden übrigens von Matthew Broderick gespielt. Ich war also umgeben von einer Jugendbewegung, die das Faulsein zelebrierte. Es war total uncool oder wie wir damals sagten, ungeil zu lernen und fleißig zu sein. Und logisch habe ich da mitgemacht, weil wer will schon ein Streber sein und keine Freunde haben? Aber dann ist zum Glück für mich und meine Arbeitsmotivation und meine Selbstdisziplin etwas Wunderbares passiert. Im Sommer 1985, ich war also 15 Jahre alt, hat ein 17-jähriger Deutscher Wimbledon gewonnen. Boris Becker war ein richtiges Wunder und so ganz anders als die anderen 17-Jährigen der No Future Generation. Und wie geil der damals Wimbledon gewonnen hatte. 5 Satzmatches in der 3. Runde und im Achtelfinale. Abgewehrte Matchbälle. Er ist auf dem heiligen Rasen von Wimbledon rumgehechtet und hat gekämpft wie ein Wahnsinniger. Und dann hat Boris tatsächlich auch das Finale gegen Kevin Curran gewonnen. Curran hat im Halbfinale Titelverteidiger John McEnroe rausgeworfen und war im Endspiel gegen Becker der haushohe Favorit. Ich war begeistert. Deutschland war begeistert. Die Welt war begeistert. Nach Beckers Wimbledon-Sieg, den er übrigens im Folgejahr 1986 gegen Ivan Lendl, die damalige Nummer 1, wiederholte und damit bewies, dass 1985 kein Zufall war, waren alle Zeitungen und Zeitschriften voll mit Boris Becker-Interviews. Er war in allen Talkshows. Es war eine richtige Becker-Hysterie. Und ich habe mir alles reingezogen. Ich wollte wissen, wie man mit 17 Jahren das wichtigste Tennisturnier der Welt gewinnt. Und mir wurde schnell klar, dass Boris A. das Tennis liebte und B. alles dafür tat. Er hat keinen Alkohol getrunken, geschweige denn gekifft. Er war täglich im Fitnesstraining und auf dem Tennisplatz. Boris Becker hat alles seinem Traum vom Wimbledon-Sieg untergeordnet. Und mir wurde damals klar, dass ich, wenn ich wirklich Schauspieler werden will, genauso hart arbeiten muss wie Boris Becker. Und das habe ich dann auch getan. Ich bin in die Theatergruppe des Gymnasiums Kirchenfeld eingetreten, habe mir eine private Schauspiellehrerin gesucht und habe täglich Sprechübungen und Körpertraining gemacht. Auch habe ich mich in Französisch und Englisch weitergebildet und habe angefangen, meinen Schweizer Akzent im Hochdeutschen wegzutrainieren. Ich habe 1985 nach Beckers Wimbledon-Sieg im Alter von 15 Jahren angefangen, jeden Tag mindestens 2 Stunden für meinen Traum von der Schauspielerei hart zu arbeiten. Und als ich dann das Abitur hatte, wurden aus den 2 Stunden 8 Stunden und später dann 12 bis 16 Stunden täglich. Auch am Samstag und am Sonntag. Egal, was du werden willst, du musst genauso hart für deinen Traum arbeiten wie ein Boris Becker, ein Roger Federer, ein Rafael Nadal oder ein Novak Djokovic. Du musst so hart an dir und deinen Fähigkeiten arbeiten wie ein Tennis-Champion. Und zwar täglich. Und je früher du damit anfängst, desto besser. Und falls du noch nicht damit angefangen hast, dann hoffe ich, dass dich dieses Buch inspiriert und zu deinem Boris Becker wird. Im nächsten Kapitel werde ich dir ein paar praktische Tipps geben, wie du es schaffst, täglich an dir zu arbeiten und wie du das nötige Level an Selbstdisziplin erreichst. Ich will dir zeigen, wie du täglich den inneren Schweinehund überlistest und wie du dir eine Energie aufbaust, die dir zusammen mit dem richtigen Mindset erlaubt, Berge zu versetzen.